Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das ist jetzt heute, glaube ich, das wird ein spannender Podcast.
Holla.
Wenn alles stimmt, was ich so sehe, lieber Alexander. Also, heute vor einer Woche haben wir vereinbart, dass du mir etwas mitbringst, was bildende Kunst mit Literatur verbindet. Und dann hast du mir ein Bild mitgebracht, wo ich dachte so, okay, das ist auch wichtig, dass dieses Bild muss noch mehr haben als das, was es zeigt, weil sonst ist es ja, ich finde es fast ein bisschen kitschig. Ich versuche es zu beschreiben. Oder? Holla. Ist es gemein?
Nein, über Kitsch wollten wir uns auch mal unterhalten.
Meine ja, wegen Güte, der Engel, noch mit abfahren die heute. Engel und die Harfe, wir hatten doch neulich erst eine
Harfe. Hatten wir nicht noch über Musik letzte Woche geredet? Ich habe hier alles reingepackt,
du hast alles was ich rein. Kann. Also was sieht man? Man sieht im Mittelpunkt. Es ist ein Bild, das muss man zunächst sagen, das ein hochformatiges Bild ist und oben an den Ecken wird es so rund, also es ist wie ein Torbogen. Es wirkt wie ein Torbogen, wobei nicht das Bild der Torbogen ist, sondern so ist es gemalt. Und im oberen Teil des Torbogens, so im oberen Viertel, das ist eigentlich vor allen Dingen blauer Himmel mit ein paar Wolken, dann sieht man große zerklüftete Felsen, also richtige Felsen. Aus diesen Felsen, die Felsen verschwinden so in Wolken oder Nebel, das kann ich nicht so sagen. Es ist so eine Berg, echt so eine harte, urige Berglandschaft. Man sieht so ein paar Tannen, man ist schon relativ hoch und in der Mitte davor thront ein Sarkophag, würde ich jetzt behaupten. Also ein Sarkophag. Theoretisch könnte da auch jemand drin liegen, aber wahrscheinlich nicht, weil es ist irgendwo im Nirgendwo. Aber ganz weit oben, also da, wo die Muse den Himmel küsst oder ich weiß nicht, was da jetzt am Ende
warum. Über den Wolken.
Über den Wolken. Und auf diesem Sarkophag, und da fängt es an, so ein bisschen kitschig zu werden, knien zwei Engel. Zwei weibliche Engel hätte ich gerade gesagt. Neulich hat mich einer gefragt, wie gendert man Engel? Weil der Engel, aber die Engelin.
Das Engel.
Die Engelin.
Ein per se geschlechtsloses Wesen, vielleicht aber auch nicht.
Der, aber es heißt ja der. Es heißt ja nicht das Engel.
Ja.
Die, also auf jeden Fall.
Ich glaube, Engeln ist es wurscht.
Engel ist es wurscht. Und diese beiden knien nieder. Der rechte Engel faltet die Hände so zusammen, wie so zum Gebet. Oder so, wie das habe ich neulich gesehen, wie Richard David Precht klatscht. Richard David Precht klatscht, das kann man natürlich, der knallt wirklich die Hände gerade aneinander. Normalerweise macht man die doch so ineinander verschraubt. Und der knallt die so, hört man den Unterschied?
Ja.
Das ist so normales Klatschen.
Vom Sound her
und auch besser. Und das ist Richard David Precht klatschen.
Klingt ein bisschen steifes Klatschen.
Ja, steifes Klatschen. Ist mir aufgefallen, habe ich noch nie gesehen, dass jemand so klatscht. Also der eine macht die Hände so nach vorne und der andere Engel hat die Arme so, bekreuzigt sich und beide verneigen sich vor dieser Harfe. Sodass man natürlich auf die Idee kommen könnte, dass dieser Sarkophag der Sarkophag eines Künstlers sowieso ist und eines Musikers. Aber wahrscheinlich, weil du ja gesagt hast, wir machen was mit Literatur, ist das in irgendeiner Form ein Denkmal für was? Für einen großen Dichter oder Denker oder Künstler. Also, ja, irgend sowas für einen, der etwas erklingen lässt bei den Menschen oder bei dessen Worten man, also die Harfe muss ja irgendwie eine Rolle spielen.
Ja,
also,
die ist ja so wirklich mittig.
Mittig, so genau. Darum und das geht's. Und dann ist natürlich die Frage, in welchem Umfeld ist das? Also das kann ja auch, wenn das jetzt zum Beispiel im Thüringer Wald ist oder so, irgend so im Waldgebiet oder im Harz, dann würde man ja auch schon wieder einen Anknüpfungspunkt haben. Ich habe so weit erstmal. Das Ganze ist ein dunkles Bild, grau, dunkelgrün, viel grauer Himmel, vor dem Sarkophag auch nochmal Stein. Also es ist auch ein trauriges Bild, aber ein Bild, das offensichtlich jemandem huldigt, der ganz, 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 ganz besonders ist.
So. Dem würde ich zustimmen. Also die Form hast du schon erwähnt, das ist oben so ein Arkadenbogen oder ein Tordurchfahrt. Das ist schon mal was sehr, sehr bemerkenswert ist. Das nächste ist, es werden an diesem Denkmal nicht viele Menschen vorbeikommen, denn es steht hoch im Gebirge. Das heißt also...
Es gibt jetzt auch nicht das Denkmal oder gibt es das?
Entschuldigung, das ist ein Denkmal, das habe ich jetzt vorausgenommen, weil ich den Titel des Bildes kenne. Das ist natürlich, wir hätten jetzt gesagt, das ist ein Monument, aber es ist natürlich nicht das übliche Monument, was irgendwie auf einer Bergesspitze steht, weil da trifft man wenig Engel und Harfen. Vielleicht, ich löse es mal auf.
Weil aber stopp, gibt es das?
Nein, das ist nicht gemalt worden. Ist nur gemalt worden. Aber es ist als gemalt. Das ist ein, also das Gemälde selber ist schon ein Denkmal. Und also dann, es war ja der Auftrag von dir, dass ich Kunst, Malerei und Literatur verbinde. Das ließ sich relativ easy machen mit diesem Werk hier, denn das Gemälde stammt von Carl Gustav Carus, einer dieser bekannten Freunde von Caspar David Friedrich, der ihn in die spätere Zeit übertragen hat. Das Bild ist auch noch in der Caspar David Friedrich Ausstellung zu sehen, als so eine Art Gegenstück zu den Friedrichs, damit man erkennen kann, wie dessen Handschrift ist. Also er war ja ein großer Verehrer Friedrichs, aber hat auch ein paar eigene Aspekte gesetzt. Und das Bild heißt Goethe-Denkmal.
So.
Stammt von 1832, ist also gemalt worden, nicht lange nach dem Tod des Titanen. Carus war mit Goethe freundschaftlich verbunden, die haben Briefe ausgetauscht. Ich glaube, der Goethe hat den Carus mehr geschätzt als den Friedrich, weil er den Friedrich ein bisschen komisch fand. Der Carus war irgendwie normal.
Hast du schon öfter erzählt, dass Goethe mit Friedrich nichts anfangen könnte? Kurzer Einschub, weil wir haben ja jetzt Ende März. Die Ausstellung geht noch wie lange?
Bis zum 1. April.
1. April. Also wenn man rein will, es gibt auch keine Verlängerung und nichts.
Es gibt kein, wir haben die Wochenenden verlängert in die Uhrzeit hinein. Ja. Also man kann bis 21 Uhr jetzt am Donnerstag.
Aber nochmal, wer am 2. April kommt,
wird
fertig aus.
Mehr da,
weil Nachfolgeausstellung in anderen
Berlin.
Städten.
Genau, in Berlin. Also viele der Werke reisen dann nach Berlin. Dann kann man Caspar David Friedrich in Berlin sehen, wo es auch sehr schön ist, und im Herbst in Dresden.
Der Wanderer ist dann weg?
Der Wanderer bleibt bei uns, der geht im Herbst nach Dresden und im nächsten Frühjahr nach New York. Aber ansonsten.
Oh, was macht er in New York?
In New York ist eine Retrospektive von Caspar David Friedrich, die sich, also wir haben uns zusammengeschlossen, Hamburg, Berlin, Dresden, New York.
Ah, das habe ich gar nicht. New York habe ich gar nicht gekriegt. Berlin, Dresden wusste ich. Okay, also er mochte Friedrich nicht, aber den Carus mochte er.
Der war mit allen in freundschaftlichem Briefaustausch. Und der Carus hat dann dieses Bild gemalt, was er Goethe-Denkmal genannt hat. Oder Denkmal an Goethe, das liest sich irgendwie, Goethe-Denkmal klingt so gegenwärtig. Und was ganz interessant ist, also zum einen diese Berge dahinter, das sind ja rechte titanische Berge. Mhm. Goethe starb ja und wusste, dass er ein Titan ist. Ganz Europa pilgerte zu ihm hin. Also Goethe, anders als Friedrich, starb in dem Vollbesitz des Wissens, dass er gottgleich ist. Und das ganze 19. Jahrhundert weitergemacht. Also der Mythos Goethe verblasst ja eigentlich erst in unseren Zeiten. Also ich habe noch, als ich in die Uni ging, gab es bei uns einen Dozenten, der sein Seminar, seine Vorlesung einleitet, am Anfang eines jeden Vorlesungszyklus sagt er gehöre zu der Generation, dessen Dozenten jedes Kunstgeschichtsseminar mit einem Goethe-Zitat eingeleitet hat, und das wolle er jetzt fortführen. Also ich kann jetzt von mir sagen, ich gehöre zu der Generation. Also es ist, dass ich jetzt heute versuche, meinen Söhnen eben klarzumachen, dass Goethe trotz all dem ziemlich gut ist, ist schwierig.
Trotz all dem?
Naja, also ich glaube, unsere Goethe-Verehrung hat sich jetzt ein bisschen gegeben, oder? Wenn ich jetzt die nächste Generation mal frage, na Goethe, was sitzt da noch?
Ja, aber ist also zum Beispiel, wir sind ja eine Generation, aber in meiner Generation, ich habe mein Abitur über die Leiden des jungen Werther gemacht und das war ganz normal.
Ja, ich glaube,
das ist eine Generation. Meinst du, dass das danach ist Goethe raus?
Nein, also das ist doch das Tolle an Klassiker. Also Goethe ist ja einer der Klassiker. Ja. Was sind Klassiker? Dinge, die ewig gelten. Und das Tolle ist, jede Generation kann es neu für sich herausfinden, ob sie das gut finden. Meine Söhne zum Beispiel sind natürlich schon begeistert von den Reimen. Folgen. Also ich habe die trainiert auf Heine, aber sie finden auch Goethe ganz gut. Mhm. Und wenn du einfach schön metrisch gut funktionierende Gedichte machen, auch heute noch Leute glücklich. Keine Ahnung, in die Ecke Besen, Besen sei es gewesen. Das sind so Sachen, die fließen einem richtig gut von der Lippe. Und der Goethe ist zu dem Zeitpunkt natürlich nicht nur als Dichter berühmt, sondern als Universalist, als der Denker schlechthin.
Ja.
Denker und Dichter in einer Version. Ach so. Davon wollten wir es ja haben, das Land der Dichter und Denker.
Naja, und vor allen Dingen, wenn man dann, ich finde irgendwie, deshalb bin ich wundert, dass du meinst, Goethe spielt heute keine Rolle mehr. Ich meine, du verstehst ja viele Dinge nicht. Wenn einer sagt, das also ist des Pudels Kern, dann denkst du, ist ja eine lustige Redewendung, aber wenn du den Faust nicht kennst, dann weißt du auch nicht, was das Problem ist.
Aber wer weiß denn, dass der Pudels Kern direkt aus dem
Osterspaziergang kommt? Ja, ist das nicht mehr, ist das nicht mehr?
Weiß ich nicht. Wir sollten die nächste Generation bei Gelegenheit mal einladen in den Podcast, okay, um herauszufinden, was wissen heutige Abiturientinnen.
Aber nochmal, wieso kann es dann sein, dass Goethe irgendwie nach 200 Jahren, dann verschwindet er auf einmal?
Nein, nicht auf einmal, aber es wird halt immer hohler. Und die Frage ist, mit die Selbstverständlichkeit, mit der noch unsere Großeltern wissen mussten, gab es nicht Zeiten, da musste man die Glocke auswendig können. Das ist jetzt.
Das war bei mir schon auch nicht mehr so.
Wirklich vorbei.
Das war bei
mir
hatte
ja Lehrer, die mich versucht haben, für Lyrik zu begeistern, aber eben nicht durch stumpfsinniges Auswendiglernen. Das kam dann von selber. Mein Lehrer war schlau, der hat mir so kleine Gedichte wie den römischen Brunnen von Meyer von Klinger gesagt, hier, den kannst sogar du. Ich habe neulich versucht, irgendwie mir die Winterreise auch nur ansatzweise, ich komme ja nicht mal bis zur vierten Strophe. Also das, aber in der Vergangenheit wurden Schüler wirklich hingeprügelt, längliche Gedichte zu können. Schiller und Goethe.
Ja, aber Goethe ist ja nicht nur Gedichte. Also dieser Leiden des jungen Werthers, das ist ja ein, ich glaube, es ist ein Buch, was jeder junge Mensch, wenn das heute liest, insbesondere ja, also Männer wie Frauen, sich, dass es sie berührt.
Ja, aber zum Beispiel wissen ja gar nicht mehr so rasend viel über Goethe. Thomas Manns Lotte in Weimar lebt davon, dass man weiß, was die Urgeschichte ist.
Genau.
Das, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die Biografie von Goethe ist mir Schnurz und ich halte mich für einen durchschnittlich gebildeten Menschen.
Aber warst du mal in Weimar, natürlich.
Ich war mal in Weimar, natürlich, aber wegen Franz Liszt und Henry van der Velde. Ich war im Goethehaus, ja, aber ganz widerwillig nur. Ich bin ja Individualist, deswegen renne ich nicht dahin, wo alle hinrennen.
Aber ich finde ja, deshalb finde ich ja immer, dass ich eigentlich für Leute, die sich für Geschichte, für Kultur und vielleicht auch für Musik nicht interessieren, hilft ein Wochenende in Weimar kolossal.
Das stimmt.
Weil du kannst innerhalb von 20 Stunden hast du die gesamte Bandbreite der deutschen Geschichte. Du gehst in Goethes Wohnhaus, dann gehst du ja um die Ecke in Schillers Wohnhaus, wunderst dich, dass diese beiden zeitgleich gelebt haben. Ja, und ich liebe diesen Satz, wie als Schiller dann ja früh starb, Goethe sagte jetzt so sinngemäß, jetzt gibt es keinen mehr, der mich versteht. Das fand ich großartig. Und dann stellst du fest, dass da Friedrich Nietzsche in der Nähe wohnte, Franz Liszt irgendwie. Und dann fährst du ein bisschen außerhalb, ein bisschen Buchenwald und stellst halt fest, was auch deutsch ist.
Genau.
Also
aber das
eigentlich, und wenn du dann da bist, dann kannst du doch gar nicht anders, als dich mit Goethe, mit Schiller, im Zweifel dann auch irgendwie mit Nietzsche und dann eben mit dem Nationalsozialismus, das ist ja alles eine Entwicklung.
Aber
und hier, wie heißen die beiden Künstler, der Ältere und der Jüngere, die auch in Weimar gelebt haben? Die Kranach. Lukas Kranach.
Ja, also
alles in Weimar.
Aber das ist doch das Schöne, dass man dann die Chance hat, nicht diesen hohlen Pomp eines irgendwie Bildungsideals, sondern dass man selber, das ist doch viel schöner, wenn man Goethe kennenlernt über die Güte der Dinge, die er tut, oder die Schönheit der Sachen, die er schreibt. Aber das war halt einfach irgendwann mal vollkommen überdreht, die Goethe-Verehrung in Deutschland. Und die ging halt einher mit Verehrung für lauter andere Sachen, die man nicht gut
aber
findet.
Aber wenn das dann stimmt, dass diese Verehrung zurückgeht, dann muss man sich auch nicht mehr wundern, dass wir nicht mehr das Land der Dichter und Denker sind.
Ja,
nur das Land der nicht ganz Dichter.
Der Richter und Henker.
Richter, ja.
Naja, das ist, muss man sich ja auch immer wieder neu erarbeiten. Also zumindest auf dem künstlerischen Feld versuche ich ja sehr, die nächste Generation von Malern, Künstlerinnen etc. zu fördern. Bei der Literatur ist es vielleicht ähnlich, aber du hast doch, wenn du die Krimi-Produktion unseres Landes schon immer hochhebst, dass die literarische Produktion in Deutschland ist ungebrochen.
Das
ich weiß nicht, Englisch, Französisch, Deutsch ist, glaube ich, die Reihenfolge literarischer Sprachen, wobei Spanisch.
Das scheint jedes Jahr auf Deutsch 80.000 neue Bücher. Da kann man jetzt auch überlegen, was anderes als früher. Aber wer ist der neue Goethe? Der Engel, der so klatscht. Es ist auch eine Hommage an Richard David Precht.
Siehst du, ach so, der klatscht. Nein,
der macht so.
Der klatscht nicht, der hält die Hände.
Aber sag nochmal zum Bild. Also das sollte, was, das ist so, er wollte, der Carus wollte Goethe damit ein Denkmal setzen.
Genau. Naja, also du hast in der Mitte die Äolsharfe. Das ist das Instrument seit, König David und den Psalmen, in dem das psalmodierte Wort sich einprägt. Dann hast du ganz schön, also diese Harfe ist eben tatsächlich dem lyrischen Wort gewidmet. Dann hast du diese beiden Engel, was ganz witzig ist, der hat die geklaut, und zwar aus lauter Verkündigungen, alle beide. Also gerade der linke, das ist so eine astreiner Verkündigungsengel. Der rechte ist der Verkündigungsengel und der linke, der hat diese lustige Haltung, die Maria oft hat, wenn ihr verkündet wird. Das heißt, dann bastelt der Carus da ein christlich-renaissancistisches Duo hinein, um die Harfe, und sie beten ja nicht die Harfe an, sondern den, der die Harfe geschlagen hat und der jetzt unter ihnen in dem Sarkophag vom Stein gefressen wird. Das Ganze tun sie in einer Gegend, die vollkommen einsam ist. Natürlich alludiert diese Einsamkeit auf die Einsamkeit des Olympiers Goethe, der...
Alludiert ist ein Wort, was ich zum ersten Mal gehört habe heute. Sehr gut.
Anspielen, Allusion. Nicht die Illusion, sondern die Allusion ist die Anspielung.
Wieder was gelernt, super.
Ach so, das ist jetzt der Kunsthistoriker sprechen.
Nee, aber Alter, das ist wirklich, ich liebe das, das passiert ja bei dir oft, wenn man, das ist jetzt, oh, klingt das jetzt nicht so von oben herab, soll das gar nicht, sondern ich liebe das, wenn man neue Worte kennenlernt, die man bis dahin nicht gehört hat.
Das stimmt, also aber okay. Allusion ist eine schöne Anspielung, Anspielung geht schon auch, aber tatsächlich finde ich auch die Ähnlichkeit zum Begriff der Illusion, der natürlich im Bildlichen mit dabei ist, vielleicht ganz schön, deswegen verwende ich das Wort. Das
und die Harfe ist dann sozusagen die Verbindung aus der Welt, aus unserer Welt in die Welt der Toten sozusagen, das ist sozusagen der Kontakt zu Goethe?
Na, die Welt der Toten ist der Sarkophag darunter. Ja. Man erkennt ja, dass es ein Sarkophag ist, der hat auch noch so der hat so eine Reliefs unten, die man vielleicht noch auch, wenn man näher hinanguckt, auch ablesen kann. Ganz schön ist auch, die Harfe ist auf dem Sarkophag platziert, das ist das Ding, was der benutzt hat. Es gibt ja auch eine ganz schöne Geschichte mit so einem, es gibt ein Bild von Poussin, da ist so ein Sarkophag und da steht drauf geschrieben, et in Arcadia ego. Also auch ich bin oder war in Arkadien. Und das kannst du ja, je nachdem wer spricht, nämlich wenn der Tote gesprochen hat, dann heißt das, auch ich war in Arkadien, in Klammern ich glücklicher. Ist aber auf dem Sarkophag jemand anders sprechender gemeint, nämlich der Tod, dann ist das auch ich, der Tod, bin in Arkadien. Mhm. Und dasselbe ist, die beiden Engel blicken auf die Harfe, verehren die Harfe, die den Klang des Dichters, der da drunter, der kann ja nicht mehr singen. Das heißt, das wäre ja Blödsinn, den Dichter oben drauf zu tun. Man sieht den Goethe gar nicht. Man sieht das Instrument, was sein Tun symbolisiert, und man sieht den Tod. Also die sitzen halt, das Ding geht nur nach seinem Tod. Das ist kein Denkmal, was zu Lebzeiten hätte gemacht werden können.
Sag mal, und je länger ich drauf gucke, sind die Ähnlichkeiten mit dem Wanderer über dem Nebelmeer zufällig?
Nein.
Oder nein?
Das ist ganz interessant. Und jetzt kommt die Bildlichkeit von Caspar David Friedrich da rein, nämlich die Unmöglichkeit dieses Settings. Das ist ja der Friedrich hätte jetzt nicht so etwas Erfundenes gemacht. Ich glaube, Friedrich macht das dann allerhöchstens bei Huttens Grab oder sowas, da hat er einen Sarkophag in eine Kirchenruine gestellt und da steht ein Mensch sinnend davor. Beim Friedrich ist es immer viel direkter, hier wird das viel symbolischer, viel symbolistischer. Also der Karus ist weniger subtil als der Friedrich.
Aber er nimmt sich trotzdem die Atmosphäre, das Drumherum ist irgendwie, ne? Also wenn jetzt da ein Mann stehen würde auf diesem Sarkophag, der nach vorne guckt, würde man sagen,
es wäre immer noch ein Karus.
Nachgemacht.
Nicht nachgemacht. Die saßen ja alle immer abends zusammen und haben sich unterhalten. Die saßen im Atelier, der Kersting, der Dahl, der Karus und der Friedrich. Und es war ja auch nicht so, dass der Friedrich der Anführer war. Es war mehr so, dass die anderen haben erkannt, schon zu Lebzeiten, die haben den ja wirklich über seinen Tod hinaus verehrt, die anderen haben erkannt, was für eine monumentale Idee dieser Friedrich da verfolgte. Der war unter den vielen Menschen, unter anderem von Goethe, wurde der als so ein bisschen spinnert betrachtet. Diese wenigen Kumpels, die er hatte, die haben festgestellt, das ist das Genie.
Aber das war natürlich damals dann für ihn schwer, ne? Wenn Goethe damals gesagt hat, der kann nichts.
Das war schrecklich.
Dann konnte der nichts, ne?
Nein, Goethe war gerade noch nett genug, der hat ihm tatsächlich einen Preis zugeschustert, der eigentlich eine komplette Themaverfehlung war. Er sollte irgendwas Mythisches malen und er hat irgendwas Nicht-Mythisches gemalt. Und Goethe hat aber, weil er fand, dass die Essenz des Bildes toll sei, hat er ihm irgendwie den halben Preis zuerkannt, was für Friedrich immer noch gut genug war. Aber tatsächlich hat Friedrich Zeit seines Lebens um die Anerkennung Goethes gebuhlt und der hat sie ihm jetzt nicht zurecht oder nur in ganz kleinen Portionchen übergeben.
Weil Goethe war dann Universalkünstler, war ja auch Bildhauer, ne, glaube ich, oder?
Goethe
hat er sowas auch gemacht?
Nee, er hat Bildhauer nicht? Nein, er hat nicht komponiert und er hat nicht gemalt.
Okay.
Er hat gezeichnet. Es gibt ja von der italienischen
Reise. Ja, aber hat er nicht mal irgendwelche Skulpturen gemacht oder so? Nee, das nicht, ne? Das kriege ich jetzt durcheinander. Ja, Hörer beschweren sich
gegen. Ich wusste in so
viel. Aber er war ja auch Minister, Goethe. Also er war nicht nur Schriftsteller, wenn man so will.
Nein, er war ja Naturwissenschaftler. Genau. Also hat wirklich auch vieles gesehen, was die Naturwissenschaft.
Da hat er auch was gemalt, da hat er auch was gezeichnet.
Diese Farbenkreise betrachtet zum Beispiel, wenn du das meinst. Und er hat skizziert. Das haben damals viele, also wenn du gereist bist, hattest du immer ein Skizzenheft dabei und hast mal schnell die Ansicht von irgendwas festgehalten, denn du bist ja weitergereist und wolltest gerne dich noch erinnern, wo es schön war.
Aber stell dir vor, wie das damals gewesen sein muss, wenn dann Caspar David Friedrich mal nach Weimar gefahren ist und dann hat er vielleicht dann irgendwo auf der Straße hat er Goethe und Schiller, die da so längs gingen, wenn man sich das heute vorstellt.
Nee, das hast du ja schön gesagt mit Weimar. Weimar strahlt noch heute diesen diese absolute, diesen genialischen Ort aus, ja, an dem sich all diese Künstler, das ist ja die heimliche Sehnsucht aller Kunstschaffenden, dass man Hamburg mal zu so einem Ort machen könnte, wie es Weimar einer war, wo einfach ohne nachzudenken gesagt wurde, hier investieren wir in Kunst. Und in Hamburg muss man immer den ganzen Scheiß rauf und runter rechnen.
Aber dafür ist Hamburg zu groß, oder? Kann sowas entstehen in so einer Großstadt?
Überleg mal, wie geil Hamburg wäre, wenn es so groß und so viel investieren würde wie Weimar. München hat das ja im 19. Jahrhundert, im ausgehenden 19. Jahrhundert, also München ist eindeutiger Kunststadt als Hamburg. Aus dem ganz einfachen Grund, da gab es mal tatsächlich eine Epoche, die richtig investiert hat. Der Prinzregent Luitpold, der nicht König werden konnte, weil der eigentliche König vor sich hin dämmerte, der aber eben de facto, der hat Geld für Kunst in die Hand genommen, hat schon sein Großvater Ludwig I. getan. Es war in München vollkommen klar, dass man in Künste investiert und nicht in Krieg. Und das hat sich ganz lang gehalten. Also Münchens jetziger Niedergang hat damit zu tun, dass einfach die jetzigen demokratischen Herrscher keinen Dunst haben von Kunst, aber Münchens Herrscher und auch die oberen 10.000, die wussten, was geht. Und in Hamburg war es halt immer so, dass, ja, rechnet sich das. Und
es ist immer wichtig, was kommt am Ende. Das ist ja dieser Vorwurf gegen Kaufleute, dass jede künstlerisch, also jede Investition in Kunst immer noch betrachtet wurde. Was bringt uns das am Ende? Also es wurde nicht in Kunst wurde nicht absichtslos investiert.
Ich würde aber nicht die Kaufleute hier, die Kaufleute spenden wirklich großartig. Okay. Hamburg lebt geradezu von den üppig spendenden Kaufleuten.
Okay. Also das sind heute, aber früher?
Schon immer.
Oder ist es dann Stadt gewesen?
Ja, das ist die Stadt. Das ist ein bisschen kleines Stadtpolitik-Bashing, aber es ist tatsächlich so, mir wurde am Anfang so von der Behörde immer gesagt, ja, das ist so Hamburger Tradition, die Kaufleute. Mittlerweile habe ich rausgefunden, das sind überhaupt nicht die Kaufleute. Die Kaufleute, das sind Leute, die sagen, was kann ich für euch tun? Mhm. Auf den Gedanken käme die Politik überhaupt gar nicht. Der Hamburger Kulturhaushalt ist der allerkleinste, also mit so einem perversen Abstand, wo man sich fragt, wie kommt ihr eigentlich auf den Gedanken, dass es irgendwo hinführen könnte? Hamburg wird kein Wirtschaftsstandort, Hamburg wird seinen Hafen irgendwann mal nicht mehr haben. Es ist doch die Investition in Kunst so naheliegend, wieso kriegt ihr das nicht hin?
Aber naja, die Elbphilharmonie ist ja schon eine Investition, wo man sagt,
da haben sie sich einmal ein bisschen angestrengt. Also das muss ein bisschen nachhaltiger werden. Also da, finde ich, habe ich schon ein bisschen Recht zur Kritik. Hamburg ist von die Privaten sind in Hamburg großartig. Davon leben wir eigentlich. Also jetzt andersrum gesprochen, die Hamburger Kunsthalle ist ein wirklich sehr reiches Institut. Reich, weil die Bürger es reich machen und nicht, also das, was wir vom Staat bekommen, das ist ein Witz. Also wir sind natürlich das ärmste deutsche Museum, am schlechtesten bezahlt von allen deutschen
Museen. Aber ist natürlich auch ein bisschen die Hamburger Tradition, dass man eben hier nie einen Adligen, einen Fürsten, einen was auch immer hatte, König oder sonst was, sondern dass es immer die Bürger waren, die gesagt haben, wir.
Weswegen das auch viel vielfältiger ist. Ja. Also das hing natürlich in Bayern ganz stark vom profunden Geschmack des jeweiligen Herrschers ab, weil es bei Ludwig I. sehr gut funktioniert hat, bei Ludwig II. Auch. Dazwischen Maximilian I., das war so, der hat sich mehr für Wissenschaft interessiert und sein Kunstgeschmack war ein bisschen tutup. Luitpold, ganz großartig, unter Luitpold durften Museumsdirektoren tun, was sie wollten, so quasi. Und das ist eigentlich die Pluralität des Geschmacks in Hamburg, ist super. Also deswegen hat die Hamburger Kunsthalle wirklich, war gelegentlich richtig weit vorne. Also wir sind das Haus, was mit am ersten französischen Impressionismus gesammelt hat. Also da war noch Bremen, war auch ganz gut. Bremen war sogar teilweise besser. Berlin und München, Hamburg. Also das ist schon ganz toll. Und das hat wirklich mit diesem demokratischen Meinungsbild zu tun. Hat auch natürlich viele Sammler gegeben, die wollten unter allen Umständen Salonmalerei. Das, was wir heute so ein bisschen beäugen, aber immer wieder so ganz großartige Schwünge von Avantgarde. Also ich glaube, der demokratische Weg, Kunst zu erwerben, ist absolut der richtige. Auch heute ist es so, ich muss mich ja vor unseren Ankaufskomitees immer rechtfertigen. Da gibt es kritische Stimmen.
Wobei man dann vorsichtig sein muss, das ist so ein bisschen so, die Kunstfreiheit ist dann ja vielleicht bedroht. Ne? Also es ist ja so ähnlich wie mit der Pressefreiheit. Dass du musst halt gucken, am Ende musst du dann schon gucken, ob du das, was du machst, auch irgendwie bezahlen kannst. Da endet im Zweifel die Pressefreiheit.
Na gut, aber wenn man die Kunstfreiheit bedrohen, wäre ein aktives Bedrohen. Das passiert nicht. Die Kunstfreiheit sollte immer, ich finde es auch wieder ganz okay, dass es alles prekär ist. Mhm. Das wäre auch irgendwie ein bisschen absurd, wenn jetzt wir alles bekämen, was wir wollten. Also mich stachelt das ja auch an, nicht alles zu bekommen, was ich will. Ich kriege dann trotzdem relativ viel. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die Kunstfreiheit bedroht ist. Die ist eher bedroht durch, sagen wir, so ein bisschen die Wokeness jetzt. Die ist schon etwas, wo man sagt, also wir fragen doch mal kurz ab, ob der Künstler die richtige Gesinnung hat, weil wenn er sie nicht hat, dann kaufen wir vielleicht das Kunstwerk lieber nicht.
Und gibt es bei euch eigentlich auch jetzt dieses, dass ihr so eine Quote, dass ihr sagt, okay, wenn wir einen männlichen Künstler gekauft haben, dann müssen wir den nächsten weiblichen und so weiter, das muss so 50-50 sein?
Diese Quote habe ich seit meiner Kindheit im Kopf, weil meine Mutter ist Feministin. Also da muss, das ist keine Quote, sondern das ist relativ. Ich kaufe nicht 17 Männer und keine Frau. Also ich schaue, aber jetzt stehe ich nicht nach dem einen Kauf, das andere kaufen müssen, sondern ich habe so das Gesamtpanorama im Blick. Und das ist ja bei uns auch ganz klar, das ist so eine Frage von Chancen geben. Also wenn wir junge Künstlerinnen kaufen, dann ist ja auch klar, wir geben denen eine Chance. Und wenn ich dann nur Männer eine Chance geben würde, glaube ich, wäre ich aus der Zeit gefallen. Also das sehe ich jetzt nicht so. Aber was ich vorhin gemeint habe, dass zum Beispiel, was wir Menschen nicht mehr gelernt haben, ist Autor und Werk zu trennen. Mhm. Das ist aber Grundkurs der Kunst, Freiheit nämlich auch. Wenn ein Werk nicht Antisemit, also wenn ein Werk einfach ein Werk ist und der Künstler ist Antisemit und er heißt zufälligerweise Wagner, dann gehen wir trotzdem auch noch Bayreuth und hören uns den Wagner an. Wir wissen aber, dass der Typ ein furchtbarer Arsch und ein Antisemit und ein Protofaschist war. Warum sollten wir also heute irgendwie Leute nicht ihr Werk abkaufen, bloß weil sie bei BDS mal eine Unterschrift geleistet haben? Das halte ich für hochproblematisch und ich bin nicht der Einzige. Also das sind so Sachen, und da ist die Kunstfreiheit ein bisschen in Gefahr, weil wir halt jetzt denken, okay, an für sich finden wir BDS scheiße und das darf auch überhaupt niemand unterschreiben, aber auf der anderen Seite, wenn wir ein Werk kaufen, was nichts damit zu tun hat, ob der Künstler oder die Künstlerin antisemitisch oder sonst wie irgendwie ist, dann sehe ich jetzt nicht den Punkt, das Kunstwerk nicht zu kaufen. Ich würde wahrscheinlich sogar Kunstwerke kaufen von Leuten, die vielleicht dezidiert recht sind, wenn dieses Kunstwerk keine Rechte
hat. Aber würdest du auch zum Beispiel, wenn einer weiß, das ist ein Kunstwerk, aber von einem, der hat drei Leute umgebracht?
Caravaggio. Ja. Wir kaufen auch Caravaggios. Ja, was heißt, wenn ich wüsste, das ist natürlich, je näher Sachen an uns dran sind. Also keine
je mehr
Ahnung,
man weiß über den Künstler, natürlich beeinflusst das dann auch den Blick auf. Wir sind schon weit über der Zeit. Darüber sprechen wir nächste Woche mal. Thema Kunstfreiheit und Wokeness. Irgendwas, da wünsche ich dir viel Glück. Da wirst du nichts finden. Aber vielleicht haben wir die nächsten beiden Wochen mal über dieses große, weite Feld sprechen wir mal. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.